Das ist Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten.
Roger that, bogey, the tank back into me now.
Bravo, close that, you copy.
Roger that.
Bogey's 135, 50, Angel 16.
Master online, master online.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Markus und gemeinsam mit Wikipedia bringe ich dir viel Wissenswertes zu den Ikonen der Luftfahrt auf deine Ohren. Jede Folge ein neues Flugzeug.
Hallo und willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Liebe Leute, die letzte Folge, da haben wir uns ja die FA-18 Hornet genauer angeschaut. Und das war eigentlich der perfekte Einstieg, denn wo landet die FA-18 der Navy am meisten? Auf Flugzeugträgern. Und deswegen haben wir uns gedacht, schauen wir uns doch die Flugzeugträger mal etwas genauer an. Und genau das machen wir in dieser Folge. Ihr erfahrt alles über die Flugzeugträger, die nuklear angetriebenen Flugzeugträger der Nimitz-Klasse. Da freuen wir uns drauf. Doch bevor wir das tun, habe ich noch einen Nachbrenner. Ihr habt bestimmt schon unsere Folge über den B1B gehört. Und dazu haben wir weitere spannende Infos. Ich habe nämlich letztens ein Interview gehört mit Lieutenant General Richard Clark. Der gute Mann ist B1 Lancer-Pilot und hat auch die EC-135 geflogen. Und in diesem Interview berichtet er über seine Erfahrungen als B1-Pilot. Er ist hochdekoriert übrigens. Unter anderem ist er Träger des Distinguished Flying Cross, einer der höchsten Auszeichnungen für fliegendes Personal der US Air Force. In diesem Interview schildert er zum Beispiel eine Mission, für die er anschließend das DFC, also das Distinguished Flying Cross, bekommen hat. Super spannend. Außerdem, und das wollte ich euch unbedingt auch erzählen, wir haben ja in der B1B-Folge über das Terrain Following Radar gesprochen. Und General Clark berichtet in diesem Interview genau über das, nämlich wie er in einem B1B bei Mach 0,85 in 200 Fuß Höhe mit dem TFR, also mit dem Terrain Following Radar, geflogen ist. Ultraspannend. Außerdem, und das fand ich auch super spannend, wird er gefragt, was die Gründe sind dafür, dass die B1B kurz vor der Ausphasung, also sprich der Außerdienststellung, steht. Und da sagt er mehrere Punkte, zum Beispiel, die Kosten für den Erhalt der Flugfähigkeit der B1B steigen einfach in astronomische Höhe. Er sagt, it's hard to maintain this aircraft. Und als Gründe dafür nennt er, die B1B wurde designed für ein Flugprofil, low in, delivering the target and get out. Genutzt wurde es allerdings, also flown wurde es, in einem high profile mit einem heavy load. Das heißt, sie wurden sehr oft hochgeflogen, hat viele Manöver gemacht und dementsprechend starke Belastungen für den Airframe, also die Flugzeugzelle. Das hinterlässt natürlich Spuren bei den Flugzeugen und deswegen sind die B1B einfach ja tatsächlich am Ende ihrer Leistungsfähigkeit. Ein weiterer sehr spannender Punkt war, er hat den B1B oder generell die Flugzeuge der US Air Force in die Bomberflotte eingeordnet, also auch mit dem kommenden B21 Raider. Und er wurde gefragt, wie denn die neue B-21 Raider sich in das Gesamtgefüge der Bomberflotte einfügt. Und da sagte er, man muss es mal so sehen, was jedes einzelne Flugzeug für Fähigkeiten mit einbringen kann. Bei der B-2 Spirit ist es ganz klar Stealth. Bei der B-1B ist es die Maneuverability, der Speed und der Payload. Die B-52 als dritte im Bunde ist quasi wie so ein Bus. Die transportiert unheimlich viel Payload und hat eine sehr hohe Reichweite. All das gibt ein Fähigkeitenspektrum, quasi ein Korb aus Fähigkeiten, der für die US Air Force kritisch und wichtig ist. Die B-21 Raider, die dann entsprechend die B-1B und auch den B-2 Stealth Bomber ersetzen soll, hat quasi beides. Sie hat Stealth und Maneuverability und entsprechend die Payload. Das heißt, so sagt General Clark, sie wird die B-52 sehr gut ergänzen. Die Bomberflotte der US Air Force wird quasi von drei Flugzeugen, B-2 Stealth, B-1B und B-52, auf zwei runter reduziert. Gleichzeitig sollen aber die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, die die zwei Flugzeuge bieten, bestehen bleiben. Fand ich sehr spannend. Das Ganze habe ich gehört beim The Flyover Podcast. Ein sehr spannender Podcast, den ich jedem ans Herz lege, der gut Englisch spricht, weil da werden die Interviews in englischer Sprache geführt. Erste Handinformationen von Leuten, die sich wirklich auskennen, weil sie selber Piloten eben dieser Flugzeuge sind und da sehr viel zu sagen haben. Wenn ihr uns auf Spotify hört, wir verlinken euch den Podcast bei Empfehlungen des Hosts. Das heißt, ihr könnt da direkt mal drauf zugreifen und euch dann entsprechend durchhören. So, nun aber wieder zurück zu unserem Aircraft Stories Podcast. Wir schauen uns jetzt, wie gesagt, die USS Nimitz und entsprechend ihre Schwesternschiffe an. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Die USS Nimitz ist der erste Flugzeugträger der nach ihr benannten Nimitz-Klasse der United States Navy. Als Namenspatron wurde Chester W. Nimitz gewählt, der Oberbefehlshaber der Pazifikflotte im Zweiten Weltkrieg war. Das Schiff wurde von der Newport News Shipbuilding Company in Newport News, Virginia gebaut. Die Kiellegung der USS Nimitz fand am 22. Juni 1968 statt. Am 3. Mai 1975 stellte der US-Präsident Gerald Ford in der Naval Station Norfolk, Virginia das Schiff in den Dienst. Die Nimitz soll bis ins Jahr 2026 im Einsatz sein. Das Carrier Air Wing 11, kurz CVW 11, ist auf der Nimitz stationiert. Die Nimitz hat die Abkürzung CVN-68, so wie alle Flugzeugträger der US Navy. Und falls ihr euch fragt, wofür das CVN steht, wir haben das mal recherchiert. Das CVN steht für Carrier, Volplane und Nuclear, also die nuklear angetriebenen Flugzeugträger. Das Volplane, also das V in der Mitte, ist englisch und bedeutet so viel wie Gleitflug. Also es ist ein Mix aus Carrier, Träger, Gleitflug, Flugzeug und Nuklear, also nuklear angetriebene Flugzeugträger. Und da hat, wie gesagt, die Nimitz die Nummer 68. Und wir haben es gerade schon gesagt, die Nimitz gehört zur nach ihr benannten Klasse, der Nimitz-Klasse. Zu der gehören auch andere Schiffe und da gehen wir jetzt mal näher drauf ein. Denn die Nimitz-Klasse ist eine Klasse nuklear getriebener Flugzeugträger der US Navy. Das typische USS Nimitz, die erste Einheit dieser Klasse, wurde 1975 in Dienst gestellt, wir hörten es gerade. Die zehnte und letzte Anfang 2009. Mit einer Verdrängung von rund 101.600 Tonnen waren die Träger bis zur Indienststellung der Gerald R. Ford-Klasse 2017 die größten Kriegsschiffe der Welt. Sie können bis zu 85 Flugzeuge tragen. Die Träger der Nimitz-Klasse sind zeitlich nahezu unbegrenzt einsatzbar. Lediglich Kerosin- und Lebensmittelvorräte müssen regelmäßig aufgefüllt werden. Der Bau eines Schiffs der Nimitz-Klasse kostete zuletzt über 6 Milliarden US-Dollar und dauert von der Kiellegung bis zur Indienststellung rund 5 Jahre. Die Schiffe sind für eine Nutzungsdauer von rund 50 Jahren ausgelegt. Zur Nimitz-Klasse gehören aktuell 10 Schiffe. Sie bilden seit der Außerdienststellung der USS Enterprise, CVN 65, am 1. Dezember 2012 bis zur Indienststellung der USS Gerald R. Ford am 22. Juli 2017 die gesamte US-amerikanische Flugzeugträgerflotte. Sie sind das Rückgrat der US-Streitkräfte für ausgedehnte Kampfhandlungen wie 1990 im Zweiten Golfkrieg oder im Jahr 2003 im Irakkrieg und der anschließenden Besetzung des Iraks bis 2011. In der direkten Unterstützung militärischer Operationen werden die Flugzeugträger auch eingesetzt, um durch die bloße Präsenz vor Ort, also sprich vor der Küste eines Staates, eine Drohkulisse aufzubauen. In einem Fall wurde auch eine humanitäre Mission unterstützt. Die Geschichte der Flugzeugträger der Nimitz-Klasse. Erste Planung für einen Flugzeugträger, der die Träger des Zweiten Weltkriegs in ihren Ausmaßen weit übertreffen sollte, also einen sogenannten Supercarrier, wurden bereits nach Kriegsende angestellt. Nach politischem Druck unter anderem der Air Force wurde der Bau der USS United States mit der Abkürzung CVA 58 seinerzeit 1949 jedoch nur Tage nach der Kiellegung wieder abgebrochen. Nach dem Ausbruch des Koreakrieges änderte die Regierung Truman ihre Einstellung und ließ die Forrestal-Klasse auf Kiel legen, deren erste Einheit 1955 zur Flotte kam. Äußerlich ähnelte diese bereits der Nimitz-Klasse. 1961 wurde dann der erste Träger der Kitty Hawk-Klasse in Dienst gestellt. Noch und im selben Jahr die USS Enterprise, also CVN 65, der erste nuklear getriebene Flugzeugträger mit 8 Nuklearreaktoren. So sprich, zu dieser Zeit gab es 3 Flugzeugträgerklassen, die Forrestal, die Kitty Hawk-Klasse und die Nimitz-Klasse. Der damalige Verteidigungsminister Robert McNamara, und diesen Namen haben wir schon wirklich oft hier im Podcast gehört, der in den United States Army Air Forces gedient hatte und wenig Sympathien für die Navy hegte, blockierte jedoch vorerst den Bau weiterer teurer atomgetriebener Träger und setzte 2 zusätzlich ölbefeuerte Träger durch. Erst 1967 bekam die Navy die Freigabe, das bereits in der Schublade liegende Design SCB-102 zu verwenden, aus dem schließlich die Nimitz-Klasse entwickelt wurde. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um das Konzept der direkt vorhergehenden USS John F. Kennedy, das auf den Einbau von nur 2 Reaktoren adaptiert wurde. Zugute kam dem Konzept, dass einerseits die Ölbunker wegfielen, andererseits durch die auf 2 verringerte Anzahl der Reaktoren massiv Platz eingespart wurde. Da Ende der 1960er Jahre viele der staatseigenen Marinewerften aus dem Schiffsneubau ausgestiegen waren und sich vermehrt der Überholung der Flotte widmeten, war nun die private Newport News Shipbuilding in Newport News, Virginia in der Lage, die nuklear angetriebenen Supercarrier zu fertigen. Zu Beginn waren 3 Einheiten geplant. Als Richtschnur für die Bauzeit peilte die Navy rund 4 Jahre an, ähnlich wie Newport News es bei der Enterprise geschafft hatte. Der Bau wurde jedoch von Problemen geplagt. Streiks der Werftarbeiter taten ihr Übriges, die Fertigstellung der Nimitz um 2 Jahre zu verzögern. Da die Kapazitäten bei Newport News den Bau von 2 Trägern gleichzeitig nicht zuließen, verzögerte sich auch das Gesamtprogramm. Deshalb und auch aufgrund der galoppierenden Inflation der beginnenden 1970er Jahre stiegen neben der Bauzeit auch die Kosten. Während 1973 die Kosten von unter 700 Millionen US-Dollar für jede der beiden ersten Einheiten veranschlagt worden waren, schätzte die Navy sie bis ab 1977 auf bis zu 2 Milliarden Dollar pro Träger. Diese Kostensteigerung veranlasste die Regierung Carter seinerzeit, die Beschaffung weiterer Träger der Klasse abzulehnen und stattdessen einen gerade halb so großen Entwurf für einen konventionell angetriebenen Träger unter dem Planungsnamen CVV zu bevorzugen. Dieser war bei der Navy jedoch äußerst unpopulär. Gegen den Willen von Präsident Carter bewilligte der Kongress der Vereinigten Staaten 1980 eine 4. Einheit der Nimitz-Klasse. Die gesamte Navy und damit auch das Nimitz-Beschaffungsprogramm profitierte in der Folge stark von der Wahl von Ronald Reagan, dessen Marineminister John F. Lehman das Programm Marine der 600 Schiffe auflegte. Ende 1982 bekam die Navy daraus ein Nimitz-Zweierpaket, 1988 ein weiteres, womit die Klasse auf 8 Einheiten angewachsen war. 1994 und 2001 wurden die letzten beiden Einheiten der Klasse genehmigt, deren Preis inzwischen bei rund 4,5 Milliarden Dollar für die Reagan und 6,3 Milliarden Dollar für die Bush lag. Die Fertigstellung der Enterprise und der Beginn der Nimitz schreckten die sowjetische Marine auf. Diese besaß mit der Moskwa-Klasse lediglich 2 Flugdeckkreuzer. Der sowjetische Verteidigungsminister Andrei Gretschko startete daraufhin 1973 das Projekt 1153 Orel, das einen den amerikanischen Einheiten ähnlichen, rund 20% kleineren Flugzeugträger mit Nuklearantrieb zum Ziel hatte. Nach dem Tod Gretschkos im Jahr 1976 beendete sein Nachfolger Dmitri Ustinov das Projekt jedoch. Stattdessen wurde der Flotte 1975 lediglich die 4 kleineren Träger der Kiew-Klasse hinzugefügt. Kurz vor Ende des Kalten Krieges startete die Sowjetunion den zweiten Versuch, nukleargetriebene Flugzeugträger zu bauen. 1988 wurde die der Orel recht ähnliche Ulyanovsk auf Kiel gelegt. Ein zweiter Träger sollte auch folgen. Nach dem Untergang der Sowjetunion wurde der Bau jedoch 1992 abgebrochen. Der größte sowjetische, / russische Träger ist somit seit 1991 die konventionell angetriebene Admiral Kuschnow. Welche Schiffe gehören denn zur Nimitz-Klasse? Lass uns das einfach mal durchgehen. Da ist zum einen die USS Nimitz, wir hatten es gerade schon, mit der Kennung CVN 68. Außerdem die USS Dwight D. Eisenhower, CVN 69. Die wurde 1977 in Dienst gestellt und hat ihren Heimathafen in der Naval Station Norfolk, Norfolk, Virginia. Dann gibt es die USS Carl Vinson mit der Kennung CVN 70. In Dienst gestellt wurde sie im März 1982 und ihren Heimathafen hat sie auf der Naval Air Station North Island in San Diego, Kalifornien. Und ebenfalls zur Pazifikflotte gehört die USS Theodore Roosevelt mit der Kennung CVN 71. Die USS Roosevelt wurde 1986 in Dienst gestellt und hat ihren Heimathafen ebenfalls auf der Naval Air Station North Island in San Diego, Kalifornien. Die USS Abraham Lincoln mit der Kennung CVN 72 sowie die USS George Washington mit der Kennung CVN 73 sind beide in Norfolk, Virginia stationiert. Die Lincoln wurde 1989 in Dienst gestellt, die Washington im Jahr 1992. Das 7. Schiff der Nimitz-Klasse ist die USS John C. Stennis mit der Kennung CVN 74. Sie wurde 1995 in Dienst gestellt und hat ihren Heimathafen auf der Naval Base Kitsap, Bremerton, Washington. Die USS Harry S. Truman wurde im Jahr 1998 in Dienst gestellt und hat die Kennung CVN 75. Sie hat ihre Heimatbasis auf der Naval Station Norfolk in Norfolk, Virginia. Die nächste im Bunde ist die USS Ronald Reagan. Die hat die Kennung CVN 76 und wurde in Dienst gestellt im 12. Juli 2003. Sie ist in Japan stationiert, nämlich in Yokosuka, auf der Yokosuka Naval Base. Und als letzte im Bunde haben wir die USS George H.W. Bush mit der Kennung CVN 77. Die wurde im Jahr 2009 in Dienst gestellt und ist ebenfalls auf der Naval Station Norfolk in Norfolk, Virginia stationiert. Der Bau der Flugzeugträger. Alle Träger wurden im größten Trockendock des amerikanischen Kontinents gebaut, dem 670 Meter langen Trockendock 12 von Newport News Shipbuilding. Dabei kann das Dock zweigeteilt werden, wodurch im vorderen Teil ein weiteres Schiff gefertigt werden kann. Der Bau eines Trägers der Klasse beginnt bereits einige Monate vor der Kiellegung, mit dem Setzen der Beton- und Holzblöcke, auf die der Kiel aufgesetzt wird, sowie dem Zuschnitt erster Metallteile. Nach der Kiellegung bleiben der Werft rund 33 Monate, bis das Schiff vom Stapel laufen wird. Allerdings schlittern die Träge nicht mehr tatsächlich über die Helling ins Wasser, wie der traditionelle Begriff des Stapellaufs nahelegt. Stattdessen wird das Trockendock geflutet, wodurch das Schiff aufschwimmt. Die Träger werden in Modulbauweise gefertigt. Das bedeutet, dass ganze Sektionen längs des Trockendocks zusammengeschweißt und so weit wie möglich mit allen Rohrleitungen und Ähnlichem ausgestattet werden. Dieses ursprünglich von Lytton Ingalls entwickelte Verfahren beschleunigt viele Arbeiten, da sie nicht in der Enge des bereits fertigen Rumpfes durchgeführt werden müssen. Von Portalkränen werden diese Module dann, das sind die sogenannten Superlifts, ins Trockendock gehoben und dort verschweißt. Die Module wiegen, wie zum Beispiel der Bug, über 680 Tonnen. Insgesamt wird ein Träger aus rund 100 dieser Superlifts zusammengesetzt. Zu den größten Teilen gehören der Bugbereich und das inselgenannte Deckshaus, also sprich der große Aufbau über dem Flugdeck. Es ist allerdings nicht möglich, einen Träger der Nimitz-Klasse komplett im Trockendock zu fertigen. Das Trockendock kann nur auf 10 Meter geflutet werden und auch der Kanal zur Werft bietet nur begrenzten Raum. Der Tiefgang eines voll ausgerüsteten Trägers ist jedoch etwas größer. Darum wird der Träger so früh wie möglich vom Stapel gelassen und, unter Beachtung der Tide, an ein Tiefwasserpier von Newport News am James River geschleppt. Dort findet dann die Ausrüstung des Rumpfes statt. Dafür werden pro Schicht bis zu 2600 Werftarbeiter auf einem Träger eingesetzt. Nach der Ausrüstung führt die Werft eigene Probefahrten durch. Danach nimmt die Navy das Schiff ab und damit in Besitz. Nach Testfahrten der Navy geht der Träger dann noch einmal in die Werft, in der die letzten gefundenen Probleme beseitigt werden. Erst danach folgt die Indienststellung. Für den Bau eines Flugzeugträgers der Nimitz-Klasse werden über die gesamte Zeit, haltet euch fest, rund 40 Millionen Personenstunden aufgewendet. Die erste Einheit und damit traditionsgemäß auch die Klasse sind nach Admiral Chester W. Nimitz benannt, der die US Navy im Pazifikkrieg geführt hat. Sämtliche folgenden Träger wurden nach Politikern benannt, neben den Präsidenten Eisenhower, Roosevelt, Lincoln, Washington, Truman, Reagan und Bush Senior wurden zwei Kongressabgeordneten die Ehre zuteil, Namenspatron eines Trägers dieser Klasse zu sein. Das sind Carl Vinson, Abgeordneter aus Georgia, und John C. Stennis, Senator aus Mississippi. Beide hatten sich in besonderer Weise für den Ausbau der Marine stark gemacht. Bei vier der Einheiten, nämlich der Carl Vinson, der John C. Stennis, der Ronald Reagan und der George W. Bush, wurde mit der Tradition der US Navy gebrochen, Schiffe nach verstorbenen Personen zu benennen. Modernisierungen. Schon aufgrund des zeitlichen Abstandes zwischen der ersten und der letzten Einheit der Klasse wurden technische Neuerungen in die im Bau befindlichen Einheiten integriert. Eine erste größere Veränderung ergab sich ab der Theodore Roosevelt. Diese erhielten zum Beispiel verstärkte Kevlar-Panzerungen im Rumpf. Modernere Bewaffnung wurde auf den letzten beiden Trägern von Werk aus installiert. Ebenso kleinere Veränderungen an Rumpf und Insel. Wesentliche Veränderungen erfuhr über die genannten Details hinaus die George H.W. Bush, die als eine Art Technologiedemonstrator für die nachfolgende Klasse von Flugzeugträgern dienen sollten. Auf älteren Trägern werden die kleineren Modernisierungen im Zuge der regelmäßig stattfindenden Überholungen nachgerüstet. Diese nehmen für gewöhnlich weniger als 12 Monate in Anspruch und können auf mehreren Werften durchgeführt werden, teilweise auch auf den staatseigenen. So werden im Pazifik stationierte Einheiten regelmäßig in der Puget Sound Naval Shipyard modernisiert. Zusätzlich zu diesen kürzeren Werftliegezeiten muss jeder Träger einmal in seiner Dienstzeit zu einer wesentlich umfassenderen Überholung, dem sogenannten Refueling and Complex Overhaul, abgekürzt RCOH. Dafür fährt er dann zurück in die Bauwerft nach Newport News. Als Halbzeitüberholung findet sie nach rund 25 Einsatzjahren statt. Sie dauert etwa 4 Jahre. Während dieser Überholung wird der Kernbrennstoff der Reaktoren erneuert, damit auch in der zweiten Lebenshälfte genug spaltbares Material für den Betrieb der Reaktoren vorhanden ist. Viele Räume werden modernisiert, auch äußerliche Arbeiten an der Insel finden statt. Außerdem wird der gesamte Rumpf neu gestrichen. Ferner werden die Propeller und Ruder aufbereitet. Ein Flugzeugträger liegt jeweils bei Newport News Shipbuilding, wo die Arbeiten durchgeführt werden. Je Schiff kostet das etwa 2 Milliarden Dollar und über 20 Millionen Personenstunden. Mittlerweile hat die Hälfte der Nimitz-Träger die Überholung hinter sich. Der Betrieb der Flugzeugträger. Fangen wir mal mit der Dienstzeit an. Parallel mit dem Eintritt der Nimitz in die Flotte 1975 wurden die letzten Weltkriegsträger der Essex-Klasse, der aktiven Kampfverbände seiner Zeit, außer Dienst gestellt. Damit bestand die Flugzeugträgerflotte der US Navy Ende 1976 noch aus den 3 Einheiten der Midway-Klasse, den 4 Forrestals, den 4 Kitty Hawks, der Enterprise und eben der Nimitz. Die Dwight D. Eisenhower ersetzte 1977 die USS Franklin D. Roosevelt. Die war seinerzeit ein Schiff der Midway-Klasse. 1982 kam die Carl Vinson zur Flotte und erhöhte die Größe der Trägerflotte auf 14. Während der letzten Jahre des Kalten Krieges besaß die Navy nach dem Zugang der Theodore Roosevelt im Jahre 1986 also 15 Trägerkampfgruppen. Da in den 1990er Jahren die beiden verbliebenen Midways sowie alle 4 Forrestals und eine Kitty Hawk deaktiviert wurden, aber seit 1989 nur 4 Nimitz-Träger hinzukamen, sank die Zahl der aktiven Träger auf 12. Die USS Constellation, Kennung CV-64, wurde 2003 durch die Ronald Reagan ersetzt. Der verfrühte Abgang der John F. Kennedy 2007 konnte jedoch nicht aufgewogen werden. Die Zahl der in Dienst befindlichen Trägerkampfgruppen sank auf 11. Ihr seht, da war also eine Menge los. 2009 wurde die USS Kitty Hawk außer Dienst gestellt und durch die George W. Bush ersetzt. Nach der vorzeitigen Außerdienststellung der Enterprise am 1. Dezember 2012 umfasste die Trägerflotte noch die 10 Nimitz-Einheiten, von denen nur 9 einsatzbereit sind, weil immer eine Einheit zur Halbzeitüberholung in der Werft ist. Nachfolger der Nimitz-Klasse ist übrigens die Gerald R. Ford-Klasse. Deren erste Einheit, die USS Gerald R. Ford mit der Kennung CVN-78, wurde am 22. Juli 2017 in Dienst gestellt und ersetzt die stillgelegte Enterprise. Und so ist die Zahl der einsatzbereiten Träger wieder auf 10 erhöht. 2 weitere Einheiten sollen 2022 bzw. 2027 die Nimitz bzw. die Dwight D. Eisenhower ablösen. Insgesamt ist es geplant, die Schiffe der Nimitz-Klasse im 5-Jahrestakt 1:1 gegen die Träger der Gerald R. Ford-Klasse auszutauschen. Einsatzgrundlagen. Von den 10 Trägern der Klasse waren im April 2017 5 im Pazifik und 4 im Atlantik stationiert. Die Abraham Lincoln lag seinerzeit zur Halbzeitüberholung in der Werft. Während alle Atlantikeinheiten, also die Dwight D. Eisenhower, die Truman, die George W. Bush und die Theodore Roosevelt, ihren Heimathafen in der Naval Station Norfolk haben, sind die Pazifikschiffe auf 5 Basen, die Naval Station Everett, die Naval Base San Diego, die Naval Air Station North Island, die Naval Base Kitsap und die US-Basis in Yokosuka, Japan verteilt. Und wie die Verteilung war, hatten wir ja schon mal gesagt. Die Gesamtkosten für Betrieb und Unterstützung eines Trägers der Nimitz-Klasse nach dem Dollarwert von 1997 belaufen sich über die gesamte Dienstzeit auf fast 15 Milliarden Dollar. Bei der angenommenen 50-jährigen Dienstzeit kostet der Betrieb eines Trägers pro Jahr damit knapp 300 Millionen Dollar. Eingerechnet werden neben dem Personal auch die Trainings-, Treibstoff-, Unterhaltungs- und Modernisierungskosten. Nicht aber die Kosten für die Überholung und den Kernbrennstoff. Inklusive dieser Kosten, inklusive Bau und Entsorgung, kostet ein Träger den amerikanischen Steuerzahler insgesamt rund 22 Milliarden Dollar oder 444 Millionen Dollar pro Jahr. Wichtig, Stand 1997, das wird mittlerweile deutlich, deutlich teurer sein. Und ein weiterer Hinweis, Kosten variieren stark zwischen den Hafenliegenzeiten und den Einsätzen. Während der Betrieb inklusive Sold im Hafen rund 250.000 Dollar pro Tag liegt, liegt der Satz pro Tag auf See bei dem Zehnfachen nämlich 2,5 Millionen Dollar. Ausgeführte Einsätze der Nimitz-Klassen. Der erste offensive Einsatz eines Trägers der Nimitz-Klasse war die fehlgeschlagene Operation Eagle Claw, in der 1980 vom Typschiff Nimitz Helikopter aufstiegen, um die Geiselnahme von Teheran zu beenden. Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, wir haben eine Folge über die Operation Eagle Claw gemacht. Später wurde die Nimitz durch ihr Schwesterschiff, die Dwight D. Eisenhower, abgelöst. Erste Luftsiege erzielten Trägerflugzeuge der Nimitz 1981, als zwei F-14 Tomcat zwei libysche Sukhoi Su-22 über der Großen Sirte abschossen. Diese hatten die F-14 angegriffen. Träger der Klasse waren seitdem regelmäßig offensiv im Persischen Golf im Einsatz. 1988 erst in der Operation Ernest Will, dann im Zweiten Golfkrieg und im Laufe der 1990er Jahre in der Operation Southern Watch, in der die Flugzeuge die Flugverbotszone über dem Irak überwachten. Auch die letzten Kriege in Afghanistan und dem Irak wären ohne die Unterstützung der schwimmenden Flughäfen kaum durchführbar gewesen. Unter anderem zum Schutz von Taiwan wird immer wieder ein Träger in die Region um die Insel geschickt. Dass die Nimitz Ende 1995 die Formaso-Straße zwischen dem Festland und der Insel als Reaktion auf das Wiederaufflammen des Taiwan-Konflikts durchquert hat, wurde als ernsthafte Drohung gegen die Volksrepublik aufgefasst. Nur 3 Monate später wurde der Träger aus dem Persischen Golf abgezogen und erreichte nach 2 Wochen Fahrt wieder die Gewässer um Taiwan, nachdem die Volksrepublik China Raketentests in Richtung der Insel geführt hatte. Chinesische Politiker warnten die USA darauf hin, den Träger nicht erneut in die Straße einlaufen zu lassen, was die Navy jedoch zurückwies. Auch zur Präsidentschaftswahl im Jahr 2008 wurde die Nimitz in der Region eingesetzt. Ihr seht, dieser Konflikt rund um Taiwan besteht also schon ein bisschen länger. Die Träger können übrigens auch für humanitäre Aufgaben eingesetzt werden. 1991 unterstützte die Abraham Lincoln die Evakuierung des Gebiets um den ausbrechenden Vulkan Pinatubo auf den Philippinen und brachte tausende amerikanische Staatsbürger in Sicherheit. Nach dem Seebeben im Indischen Ozean 2004 wurde wieder die Abraham Lincoln vor die Küste von Sumatra geschickt. Auch nach dem Hurricane Katrina war der Träger Harry S. Newman vor der Golfküste, um die Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung per Helikopter zu unterstützen. Besonders wertvoll waren dabei die Frischwassererzeugeranlagen an Bord, die große Mengen Frischwasser produzieren konnten.
Kurze Werbung.
Und liebe Leute, ihr kennt das ja schon. Hier folgt ein wenig Werbung in eigener Sache. Ihr kennt ja auch schon unseren Shop, in dem ihr euch zum einen cooles Podcast-Merch bestellen könnt, zum anderen aber auch von uns eigen entwickelte Designs zu den ikonischsten Flugzeugen. So haben wir zum Beispiel Designs zu und mit der F-16, der F-14, der A-10, der Phantom, der C-17, aber auch Helikoptern wie Blackhawk, Apache und Chinook. Und wir dürfen sagen, es werden immer mehr. Jetzt gerade neu und um uns schon jetzt mal auf den Sommer einzustellen, haben wir extra ein Design gemacht. Ein stilisierter Sonnenuntergang mit F-16 Shadow und darunter steht Summer Vibes Spang Dahlem. Finde ich sehr cool. Und das Beste daran, es werden immer mehr Designs. Immer wenn wir eine neue Idee oder Inspiration haben, setzen wir das direkt einfach um. Es lohnt sich also auch in Zukunft immer mal wieder im Shop vorbeizuschauen. Da ist auf jeden Fall was Neues dabei. Ach, und in der Podcast-Merch-Sektion findet ihr auch sehr coole Designs. Ich persönlich mag ja sehr die Klamotten mit der F-14 drauf und dem Fighter Town Productions und dem Aircraft Stories Podcast Schriftzug. Ach, und eines meiner Lieblingsteile ist ein T-Shirt mit dem Aircraft Stories Schriftzug im Stile eines, naja, sagen wir mal sehr bekannten Films aus der Branche, der sich auf Hop-Fun reimt. Oh je, naja gut. Aber eins ist noch ganz wichtig, das Ganze im Shop ist nach Designs aufgebaut. Das heißt, wenn euch ein Design gefällt, klickt einfach drauf. Danach könnt ihr auswählen, ob ihr das auf einem T-Shirt, Pulli oder Hoodie haben wollt. Dann ganz einfach Farben, Größen und so weiter auswählen und ab geht die Post. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr die Sachen dann habt, wartet noch ein paar Tage mit der Wäsche. Benutzt am besten keinen Weichspüler. Der Lieferant, mit dem wir das machen, also Shirty, nutzt nämlich bewusst umweltfreundliche und somit nachhaltige Druckfarben. Und die sind etwas empfindlich. Aber insgesamt können wir sagen, die Qualität ist wirklich super und die Klamotten lassen sich prima tragen. Und das Gute an der ganzen Sache, ihr seid damit natürlich nicht nur sehr adrett gekleidet, ihr unterstützt uns im Podcast sehr damit. Wir wollen den Podcast weiter wachsen lassen und reinvestieren natürlich jeden Cent, zum Beispiel in Software, Hardware oder Marketing. Und wir sagen insgesamt natürlich vielen Dank. Also, den Link zum Shop findet ihr wie immer auf unserer Homepage www.aircraftstoriespodcast.de, alles an einem Wort, und natürlich in der Folgenbeschreibung. Also wenn ihr noch nicht im Shop wart, unbedingt mal vorbeischauen und sich was Cooles raussuchen. Und nicht vergessen, auch in Zukunft immer mal wieder reinschauen, damit ihr nichts Neues verpasst. Okay, mit dieser guten Nachricht weiter in die heutige Folge.
Werbung vorbei.
Die Technik der Flugzeugträger. Fangen wir mit dem Rumpf an und speziell mit den Maßen und der Decksaufteilung. Die Schiffe der Nimitz-Klasse sind an der Wasserlinie 317 Meter lang. Der Rumpf ist 40,8 Meter breit. Da sich das Flugdeck über den Rumpf hinausspannt, messen die Träger an ihrer breitesten Stelle 76,8 Meter. Die Länge über alles, also inklusive Flugdeck, liegt bei 333 Metern. Der Tiefgang beträgt vollbeladen rund 12,5 Meter. Mit einer Verdrängung von mehr als 97.000 Bruttoregistertonnen sind die Einheiten die größten Kriegsschiffe der Welt. Der Rumpf ist ebenso wie die Aufbauten komplett aus Stahl gefertigt. Sämtliche Rumpfteile, die sich bei Fahrt unter Wasser befinden und damit der Gefahr von Torpedotreffern ausgesetzt sind, bestehen aus einer doppelten Bordwand mit Freiräumen zwischen den Stahlschichten, um möglichst viel von der Druckwelle eines explodierenden Sprengkopfes zu absorbieren. Darüber besteht der Rumpf aus einfachem Stahl, der mit Kevlar gepanzert ist. Über dem Flugdeck liegt lediglich noch das Deckshaus, genannt die Insel, das sich im hinteren Drittel auf der Steuerbordseite befindet. Bei der letzten Einheit der George H.W. Bush sind viele Kanten, unter anderem die des Flugdecks, abgerundet, um die Radarrückstrahlfläche des Trägers zu reduzieren. Zur Verringerung des Wasserwiderstandes besitzen die beiden letzten Träger, also neben der Bush auch die Ronald Reagan, außerdem einen Wulstbug. Ganz unten im Rumpf sind außer den beiden Reaktoren auch die Maschinenanlagen sowie zahlreiche Munitions- und Treibstoffbunker installiert. Das bietet einerseits den Vorteil, dass der betreffende Rumpfteil immer von Wasser umflutet und damit für Seezielflugkörper nicht direkt erreichbar ist. Andererseits nimmt auch die Stabilität des Schiffes zu, da die Toplastigkeit vermieden wird. Auf den Flugzeugträgern gibt es ein spezielles Schema für die Decksbenennung. Die über den Maschinenraum liegenden Decks werden bis zum Hangar heruntergezählt. Von unten folgen das Fourth Deck, auf dem sich unter anderem die Hilfsmaschinen befinden, das Third Deck, das neben weiteren Maschinenräumen Kombüse und Aufenthaltsräume sowie die medizinischen Einrichtungen beherbergt, und das Second Deck, auf dem unter anderem Werkstätten und Büros sowie die Messen untergebracht sind. Die Wasserlinie verläuft im Einsatz zwischen Third und Second Deck. Darüber schließt sich das Main Hangar Deck an, das den gesamten Mittelteil des Schiffes in Anspruch nimmt. Lediglich in den Überhängen zum Flugdeck befinden sich neben dem Hangar noch weitere Räumlichkeiten. Auf dem Main Deck liegen dort die Betankungsanlagen und weitere Werkstätten. Über dem Hangar, der übrigens drei Decks einnimmt, werden die Decks nun hochgezählt. Es folgt das 01-Deck mit weiteren Lagern und Werkstätten, das 02-Deck mit sämtlichen Räumen für den Flaggoffizier und seinen Stab, sowie das Gallery-Deck 03, das wieder durchgehend die gesamte Breite einnimmt. Hier sind unter anderem die Staffelräume für Aufenthalt und Briefings des fliegenden Personals sowie wiederum Lager und Werkstätten beheimatet. Außerdem befindet sich das Combat Information Center, also die Operationszentrale des Schiffs, sowie weitere Kontrollstationen, etwa für die Aufklärungsdaten dort. Die Quartiere der Besatzung sind über das gesamte Schiff verteilt. Flugdeck und Hangar. Das Flugdeck ist 333 Meter lang und an seiner breitesten Stelle 76 Meter breit. Die Gesamtfläche beträgt 18.000 Quadratmeter. Es ist als Winkelflugdeck angelegt. Das heißt, es besitzt neben einer Startbahn entlang der Mittelachse des Schiffs über den Bug eine weitere Start- und Landebahn, die zur Längsachse um 9 Grad nach links abgewinkelt ist. Dadurch können gleichzeitig Flugzeuge über dem Bug starten und auf dem Winkeldeck starten und landen. Jeder Träger besitzt 4 dampfgetriebene Flugzeugkatapulte, je 2 für die abgewinkelte Start- und Landebahn und die Startbahn über den Bug. Die Katapulte sind von Steuerbord aus von 1 bis 4 durchnummeriert. Diese Katapulte werden aus 2 Integrated Catapult Control Stations ausgesteuert, den sogenannten Bubbles. Diese Bubbles sind in das Flugdeck eingelassene, versenkbare Kapseln, die auf den Trägern dieser Klasse erstmals eingesetzt wurden. Quer über die Landebahn sind 4 Fangseile gespannt, in die der landende Pilot mit einem am Heck seines Flugzeugs angebrachten Fanghaken einhaken muss, um das Flugzeug auf höchstens 120 Metern zum Stehen zu bringen. Damit der Träger besonders in Multi-Carrier-Verbänden aus der Luft identifiziert werden kann, ist die Kennnummer, also dieses CVN-Ding, im Bugbereich großformatig auf dem Flugdeck angebracht. Die abgewinkelte Landebahn ist ebenfalls markiert. Der Hangar hat eine Länge von 208 Metern, ist 33 Meter breit und hat drei Decks, also 7,6 Meter hoch. Er ist ein einziger Raum, kann aber durch drei Schiebeflügeltüren unterteilt werden, was unter anderem hilft, mögliche Brände einzudämmen. Das ist ganz wichtig auf dem Schiff. Achtern des Hangar sind Werkstätten und Teststände für die Triebwerke eingerichtet. Vor dem Hangar befinden sich die Bug, in der sich unter anderem die Ankerspielen für die beiden jeweils 30 Tonnen schweren Anker und die je 140 Tonnen schweren, 330 Meter langen Ankerketten befinden. Denn die Masse beim Ankern macht nicht unbedingt der Anker aus, sondern natürlich auch die Ankerkette. 140 Tonnen, meine Herren, das ist schon eine Menge. Im Hangar können maximal 50 bis 60 Flugzeuge untergebracht werden, weshalb auf einer Einsatzfahrt oft auch Flugzeuge an Deck geparkt werden müssen. Mit dem Flugdeck ist der Hangar über vier Aufzüge verbunden. Deren Öffnungen lassen bei gutem Wetter Tageslicht in den Hangar. Bei Regen oder Wind werden sie geschlossen. Die Aufzüge, es befinden sich zwei an Steuerbord vor der Insel und einer dahinter, sowie ein weiterer an Backport auf Höhe des achteren Steuerbordaufzugs, sie sind komplett aus Aluminium gefertigt, um Gewicht einzusparen und die Nutzlast der Aufzüge zu erhöhen. Die Insel. Die Insel ist das einzige Deckshaus und die einzige wesentliche Struktur, die sich über das Flugdeck erhebt. Außerdem dient die Insel als Träger für den Antennenwald. Ein Großteil der Elektronik ist auf ihr installiert, da sie so dem Flugbetrieb nicht im Weg sind und zusätzlich auch den höchsten möglichen Standort bekommen. Die Insel ist bezüglich ihrer Höhe über der Wasseroberfläche etwa mit einem 23-stöckigen Hochhaus zu vergleichen. Krass, das heißt, wenn ihr auf der Wasserlinie steht, nach oben schaut in Richtung Insel, habt ihr das Gefühl, ihr schaut auf ein 23-stöckiges Hochhaus. Heftig. In der Insel wird die numerische Decksbenennung von der Hangarebene an aufwärts weitergeführt. Das 08er Deck ist die Brücke des Verbandsführers, also des Admirals, der das Kommando über die gesamte Kampfgruppe innehat. Darüber befindet sich die nautische Brücke, auf der der Kommandant des Flugzeugträgers sitzt und die Bewegung seines Schiffes kontrolliert. Ebenso befinden sich hier der Kartentisch zur Navigation und der Ruderstand. Wiederum darüber, auf dem 10er Deck, also 7 Stockwerke über dem Flugdeck, befindet sich die Hauptflugkontrolle, auf die der Airboss das Kommando hat. Von hier aus hat die Besatzung die beste Aussicht über das Flugdeck. Hier werden Starts und Landungen sowie Flugzeugbewegungen im Luftraum um den Träger hin koordiniert. Außerdem liegt auf dieser Ebene der Geierhorst, eine Freiluftterrasse mit freiem Blick auf das gesamte Flugdeck. Im Rahmen der Halbzeitüberholung wird die Höhe der Insel um 2 Stockwerke verkleinert. Das geschieht ebenfalls aus Gründen der Tarnung, da sie so weniger Rückstrahlfläche bietet. Auch die Insel ist beidseitig mit der beleuchtbaren Kennnummer markiert. Die bordeigenen Luftfahrzeuge. Jeder Träger der Klasse kann rund 85 Fluggeräte, Star- sowie Drehflügler aufnehmen. Starflügler, wissen wir, sind die klassischen Flugzeuge und Drehflügler natürlich Helikopter. Häufig sind jedoch nur 60 bis 72 Fluggeräte an Bord. Diese sind in einem Carrier Airwing organisiert und teilen sich in mehrere Staffeln auf. An Bord befindet sich genug Kerosin, um 16 Tage ununterbrochen Flugoperationen durchzuführen. Für eine Verlängerung der Einsatzdauer können die Träger auf hoher See Kerosin von Begleitschiffen übernehmen. Bis zu 4 Staffeln, also 48 Flugzeuge oder rund die Hälfte der maximalen Kapazität, bestehen aus verschiedenen Versionen, aktuell der MDD FA-18 Hornet, über die wir ja letzte Woche gesprochen haben. Üblicherweise handelt es sich dabei jeweils zur Hälfte um FA-18 ABCD Hornet und E&F Super Hornet, die größer und leistungsfähiger sind. Bis zum Jahr 2009 fiel die Lockheed S3 Viking für U-Jagd und Luftbetankung komplett weg, während die Tankkomponente an die FA-18 E&F Super Hornet abgegeben wurde, steht für die U-Jagd nur noch Helikopter und Schiffe zur Verfügung. Gleichzeitig wurde auch der Ersatz der Grumman EA-6 für die elektronische Kampfführung durch die EA-18 Growler, eine Super Hornet-Variante, übernommen. Insgesamt können sich pro Träger also bis zu 60 FA-18 der verschiedensten Versionen an Bord befinden. Allerdings, und das haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt, werden die FA-18 Hornets in den verschiedenen Varianten und auch die Super Hornets in Zukunft durch die Lockheed Martin F-35C, die Lightning II, ersetzt. Bis zum Jahr 2006, also vor ihrer Außerdienststellung, waren neben der Hornet natürlich auch Flugzeuge der F-14 Tomcat an Bord. im Jahr 2006 so ungefähr eine Staffel. Während des Kalten Krieges waren außerdem eine Staffel Grumman A6 Intruder und bis zu zwei Staffeln Ward A7 Corsair II für leichte Bombardierungen an Bord. Und ja, über beide Flugzeuge werden wir selbstverständlich auch mal eine Folge machen, sowohl um die Intruder als auch über die Corsair II. Neben den Tankern trägt die Nimitz außerdem eine Staffel von 4 Frühwarnflugzeugen, der Grumman E-2C Hawkeye, die kennt ihr auch schon hier aus dem Podcast, und bis zu 10 Hubschraubern der Typen Sikorsky SH-60 Seahawk und oder der HH-60H Seahawk. Diese dienen unter anderem der Combat Search and Rescue und der U-Boot-Jagd sowie schnellem Personaltransfer innerhalb der Kampfgruppe. Transportflüge an oder von Land, sogenannte Carrier Onboard Delivery, werden von der Grumman C-2 Greyhound durchgeführt. Der Antrieb der Flugzeugträger. Jeder Träger besitzt 2 Druckwasserreaktoren des Typs A4W mit einer Leistung von jeweils rund 100 Megawatt. Das A steht für den Typ, auf den der Reaktor eingesetzt wird, also in dem Fall Aircraft Carrier. Die 4 bedeutet, dass es sich um die 4. Generation von Reaktoren des Herstellers handelt, der an dritter Stelle genannt wird. Das W steht dann hier für Westinghouse. Die 2 Reaktoren treiben 4 Dampfturbinen von General Electric an. Jede Turbine ist mit einer Welle verbunden. Die Reaktoren sind getrennt aufgestellt. Zwischen ihnen befinden sich Tanks und Munitionskammern. Jeder Träger besitzt 4 fünfblättrige Bronzepropeller mit einem Durchmesser von rund 7,6 Metern. Jeder der Propeller wiegt rund 30 Tonnen. Sie sind versetzt angeordnet. Die beiden inboards gelegenen Wellen erstrecken sich weiter Richtung Heck. Hinter diesen befinden sich auch die beiden Ruder, also die 8,9 Meter hoch und 6,7 Meter lang sind. Eines wiegt knapp 50 Tonnen. Krass. Die Antriebssektion mit den Reaktoren wird intern übrigens ständig von einer Wachmannschaft der Marines besonders geschützt, um die strenge Zugangsbeschränkung zu gewährleisten. Die effektive Antriebsleistung des Systems liegt laut Clancy bei rund 280.000 Brake Horsepower, was etwa 209 Megawatt entspricht. Gibbons gibt die Antriebsleistung hingegen mit 260.000 Brake Horsepower, also 194 Megawatt an. Die erreichbare Geschwindigkeit wird geheim gehalten, liegt aber weit über den offiziell angegebenen 30 plus Knoten. Solch hohe Geschwindigkeiten helfen den Flugzeugen beim Abheben und Landen, da der Fahrtwind in Kombination mit dem natürlichen Wind bereits einen Luftstrom um das Flugzeug ergibt, der entsprechend die nötige Startgeschwindigkeit reduziert. Deswegen drehen sich die Flugzeugträger auch immer bei Start in den Wind. Pro Dampfturbine arbeiten zusätzlich 2 Generatoren, um die nötige elektrische Energie für das Schiff zu erzeugen. Jeder erzeugt rund 8 Megawatt, sodass bis zu 64 Megawatt bereitstehen, um die elektrischen Anlagen an Bord zu betreiben. Das entspricht dem Bedarf einer Stadt mit 100.000 Einwohnern. Wahnsinn! Falls auf dem See die Reaktoren ausfallen, können 4 Notdieselaggregate 8 Megawatt Leistung bereitstellen, etwa für einen Reaktorneustart. 4 Frischwassererzeugeranlagen jeder Nimitz können bis zu 1.500 Tonnen Seewasser pro Tag zu Frischwasser umwandeln. Dieses Wasser wird in der Antriebs- und Katapultanlage sowie zur Versorgung der Besatzung verwendet. Bewaffnung der Flugzeugträger. Die Träger der Nimitz-Klasse besitzen eine rein defensive Bewaffnung für die Nahbereichsverteidigung, da sie auf Einsätzen ohnehin von Eskorten begleitet werden, die mögliche offensive Aktionen durchführen. So wird der Platz, den etwa Marschflugkörper beanspruchen würden, gespart und kann für die Unterstützung der Flugoperationen genutzt werden. Die ersten beiden Nimitz-Einheiten besaßen bei Indienststellung 3 knapp unterhalb des Flugdecks angebrachte Plattformen, auf denen die Waffensysteme aufgestellt wurden. 2 davon lagen am Heck, die 3. am Bug, steuerbordseits. Sämtliche neuere Einheiten erhielten ab Werk auch am Backbordbug eine 4. Plattform. Bei den anderen beiden wurden diese nachgerüstet. Insgesamt besaß jeder Träger 3 Starter für je 8 Raketen des Typs RIM-7 Sea Sparrow und 3 bzw. also inklusive der Backbord-Plattform 4 Schnellfeuergeschütze Phalanx CIWS. Die vordere Steuerbordplattform wurde mit einem Phalanx sowie einem Sea Sparrow Starter ausgerüstet. Die Heckplattform enthielten je einen der Sea Sparrow Starter. Am Heck wurden außerdem 2 weitere Phalanx in den Rumpf integriert, aber weiter unterhalb der restlichen Plattform. Im Rahmen von ohnehin vorgesehenen Werftliegezeiten werden die Phalanx allerdings wie flottenweit vorgesehen entfernt. Beiden Systeme am Heck entfallen ersatzlos, ebenso das Geschütz auf der geteilten Plattform vorn. Auf der anderen Bugplattform wird dafür ein Starter mit 21 RIM 116 Rolling Airframe Missiles, also RAM, installiert, ebenso auf einer der beiden Heckplattformen. Dafür fällt dann der dritte Sea Sparrow Starter weg. Statt den Sea Sparrows wurden seit 2008 übrigens RIM 162 Evolved Sea Sparrow Missiles eingesetzt. Die USS Stennis war der erste Flugzeugträger, der die neuen Raketen einsetzen konnte. Damit besitzt jeder Träger in Zukunft zwei ESSM-Starter, Bug, Steuerbord und Heck-Backbord, mit insgesamt 16 Raketen und zwei RAM-Starter, Bug-Backbord und Heck-Steuerbord, mit zusammen insgesamt 42 Raketen. Zur Abwehr von kleinen Schnellbooten kommen außerdem einige Maschinengewehre des Typs Browning M2 hinzu. Sensoren und Gegenmaßnahmen. Jede Einheit der Klasse besitzt mehrere Radaranlagen. Als Luftsuchradar von Beginn an auf jeder Einheit vorhanden ist das 3D-Radar SPS-48E, das sich auf der Insel befindet. Dieses wird von ITT Gilfillan gefertigt und besitzt eine Reichweite bis zu 230 Seemeilen. Dieses System dient unter anderem auch zur Zieldatenversorgung der Raketen. Als 2D-Luftsuchradar besaßen die ersten der beiden Einheiten zu Beginn einen SPS-43A von Hughes und Westinghouse mit einer Reichweite von 200 Seemeilen. Es wurde bald ersetzt durch das auf den restlichen Einheiten bereits ab Werk eingebaute SPS-49V5 von Raytheon, das eine um 50 Meilen verbesserte Reichweite hatte. Des Weiteren ist ein Suchradar vom Typ MK-23TAS vorhanden, das Ziele für die Sea Sparrow-Lenkwaffen im Nahbereich erfasst. Es wird im Zuge von Modernisierung jedoch schrittweise durch das ANSPQ-9B ersetzt. Werk ist das SPS-49 im Gegensatz zu allen weiteren Anlagen auf einem eigenen Mast 8 an der Insel installiert. Erst im Zuge der Refueling and Complex Overhaul wird das System auf die Insel verlegt, um mehr freie Decksfläche zu schaffen. Der Mast war nötig, um Interdependenzen zwischen den Anlagen zu vermeiden. Der neue Aufbau der Insel, den die letzten beiden Träger von Beginn an besitzen, vermeidet diese Probleme allerdings. Sowohl die Sea Sparrow als auch die ESSM sind halbaktiv radargesteuerte Lenkwaffen, besitzen also kein eigenes aktives Radar, sondern fliegen das Ziel an, das von einem anderen Radargerät quasi beleuchtet wird. Damit sind sie auf ein Feuerleitradar angewiesen, das das Ziel auch nach dem Start kontinuierlich beleuchtet. Dafür besitzt jeder Träger der Klasse das Mark 91 Feuerleitsystem. Hauptbestandteile sind die drei SPS-65 Radarbeleuchter. Zur Langstreckenkommunikation, Text- und Bildempfang von Satellitendaten sowie Aufklärungs- oder Fernsehsignalen besitzt jeder Träger das Challenge Athena System. Es wurde entwickelt, nachdem die Navy im Zweiten Golfkrieg nicht einmal in der Lage war, die täglich ausgestellten Lufteinsatzpläne, genannt Air Tasking Orders, zu empfangen, sondern diese einfliegen lassen musste. 1992 wurde das System zuerst auf der George Washington erprobt und später auf allen Trägern der Klasse installiert. Die unter einem Radom verborgene Antenne befindet sich an der Backbord-Deckskante am Heck. Zusätzlich existieren Antennen für Bord-zu-Bord-Funk. An den Deckskanten gibt es mehrere Kurz- und Ultrakurzwellenantennen, die bei Flugbetrieb nach unten weggeklappt werden können. Zur verbesserten Kommunikation mit eigenen Flugzeugen und Begleitschiffen wurde inzwischen auf allen Schiffen das sogenannte CEC-System nachgerüstet. Gegenüber älteren Anlagen zeichnet es sich durch eine deutlich höhere Datenrate und Störfestigkeit aus. Außerdem ermöglicht es eine wesentlich bessere Vernetzung von Sensoren und Waffensystemen innerhalb der gesamten Kampfgruppe. Um die Crew während eines Gefechtes zu entlasten, wurden die ersten Nimitz-Flugzeugträger mit dem Advanced Combat Direction System ausgerüstet. Dabei handelt es sich um ein computerbasiertes Führungssystem, das Kontakte autonom identifizieren, verfolgen und gegebenenfalls angreifen kann. Daten und Befehle können auch automatisch an Begleitschiffe weitergegeben werden. Seit der USS Ronald Reagan wird das modernere und leistungsfähige Ship Self-Defense System in der Ausführung MK2 verbaut. Da es flottenweit vorgesehen ist, werden auch alle älteren Träger bei der großen Overhaul-Modernisierung mit dem neuen System ausgerüstet. Zur elektronischen Kampfführung besitzt jeder Träger der Klasse die speziell für Flugzeugträger entwickelte Version des SLQ-32-Systems. Dazu gehören auch Düppelwerfer zur Ablenkung von Radar und Flare zur Täuschung von infrarot gelenkten Raketen. Torpedos, das ist witzig, können übrigens von zwei nachgeschleppten Ködern, den sogenannten SLQ-25 Nixie, vom Schiff abgelenkt werden. Um den Flugbetrieb durchführen zu können, benötigt jeder Träger Nahbereichsradare, die den Flugverkehr und besonders landende und startende Fluggeräte überwachen. Für den Anflug wird dafür ein SPN-43 in Kombination mit dem SPN-44 verwendet, die komplett redundant ausgelegt sind. Sie liefern exakte Azimutdaten sowie die absolute und relative Geschwindigkeit von anfliegenden Fluggeräten. Der Endanflug inklusive Landung kann mittels eines älteren SPN-42 oder des moderneren SPN-46 auch komplett automatisch ausgeführt werden. Dieser Modus wird allerdings nur selten verwendet, kann aber bei Ausfall von Bordsystemen wichtig sein. Das Leben an Bord eines Flugzeugträgers. Die Stärke der nautischen Besatzung eines Trägers liegt bei 3200 Mann, also inklusive Frauen. Hinzu kommen 2480 Mann oder Frauen des Air Wings. Dazu zählen neben den Piloten auch das Wartungspersonal. Offiziere und Mannschaftsdienstgrade schlafen getrennt. Schlafsäle gibt es auf mehreren Ebenen unter Deck. Direkt unter dem Flugdeck ist das fliegende Personal untergebracht, da die Flugzeuge auf dem Flugdeck und die hydraulisch betriebenen Katapulte und Fangseile viel Lärm verursachen und die Mitglieder des Airwings bei laufendem Flugbetrieb ohnehin an Deck beschäftigt sind. Die nautische Besatzung schläft und ruht größtenteils unter dem Hangardeck. Die Mannschaften schlafen in 3 Stockkojen. Pro Schlafsaal sind ca. 60 solcher Kojen aufgestellt. Jeder besitzt eine eigene Koje. Das auf kleineren Schiffen, vor allem U-Booten, angewandte Prinzip des Hotbunking, also das schichtweise Teilen einer Koje, findet nicht statt. Was ein Glück, so hat jeder zumindest sein eigenes Bett. Angeschlossen an jeden Schlafsaal ist ein Wasch- und ein Aufenthaltsraum. Für persönliche Dinge besitzt jeder einen Spind. Der Admiral an Bord und sein Stab schlafen und arbeiten ebenfalls auf dem 03-Deck hinter dem Flugdeck. Diese Räumlichkeiten sind die luxuriösesten an Bord. Auf demselben Deck, weiter in Richtung Bug, schlafen auch die nautischen Offiziere, meist in 2-Mann-Kabinen. Matrosen, die im Rumpf des Trägers arbeiten, sehen oft tagelang kein Sonnenlicht. Bullaugen besitzt der Rumpf aus strukturellen Gründen nicht. Und der Zugang zu Flug- und Hangardeck sowie der Insel ist gerade während der Flugoperation stark eingeschränkt. Die Messen liegen auf dem Second Deck. Pro Tag werden bis zu 20.000 Mahlzeiten aufgegeben. Dafür werden pro Tag ca. 280 Kamm Hamburgerfleisch und über 2000 Eier gebraten, bis zu 800 Laibe Brot gebacken und rund 350 Kilogramm Gemüse gekocht. Außerdem werden 400 Kilogramm Obst verzehrt. An Bord kann Nahrung für bis zu 90 Tage gelagert werden. In einem Studio werden auf einem Träger der Nimitz-Klasse eigene Fernseh- und Radionachrichten produziert und in das Bordnetz eingespeist. Auf den Fernsehern in den Aufenthaltsräumen können aber auch kommerzielle Fernsehsender empfangen werden, die über das Challenge Athena System eingespeist werden. Über dieses werden dann auch Satellitentelefone und Internetverbindungen betrieben, über die jedes Besatzungsmitglied Kontakt mit der Heimat aufnehmen kann. Alternativ können die Matrosen per Briefpost kommunizieren, die an Land transportiert und weitergeleitet wird, sobald der Träger sich in Küstennähe befindet. Außerdem gibt es an Bord einen eigenen Friseur, der bis zu 250 Matrosen pro Tag frisiert. Eine Wäscherei, die 2,5 Tonnen Wäsche reinigt. Täglich werden 3 Gottesdienste in einer interkonfessionellen Kapelle an Bord abgehalten. Auf dem Third Deck befinden sich die medizinischen Räume. Der Träger dient als Hospital für die gesamte Trägerkampfgruppe. Auf den Begleitschiffen gibt es häufig nur Sanitäter. Eine Nimitz hingegen hat eine voll ausgestattete zahnärztliche Klinik mit 5 Zahnärzten sowie humanmedizinische Behandlungsräume und Operationssäle mit 6 Ärzten. Das Bordlazarett hat 53 Betten. Zusätzlich existiert eine Intensivstation mit 3 Betten. Gefahren an Bord. Nicht nur für die Piloten, sondern auch für das Flugdeckpersonal ist der Dienst auf den Trägern der gefährlichste in der gesamten Navy, weshalb diese Gruppe einen Gefahrenzuschlag zu ihrem Sold erhält. Auf dem Flugdeck muss jeder Einzelne jederzeit voll konzentriert sein. Unaufmerksamkeit kann zwischen laufenden Triebwerken, startenden und landenden Flugzeugen sowie scharfen Waffen schwere Unfälle verursachen und Lebensgefahr bedeuten. Beispiel dafür ist der damalige Petty Officer John D. Bridges. 1991 kontrollierte er die Arbeit eines neuen Rekruten während der Startvorbereitung einer A6 Intruder auf dem Flugdeck der Theodore Roosevelt. In einem Moment der Unachtsamkeit näherte sich Bridges dem Flugzeug, nachdem die Triebwerke bereits hochgefahren waren. Er wurde vom laufenden Triebwerk angesaugt, das durch seine Schutzausrüstung blockierte. Nur die schnelle Reaktion eines anderen Crewmitglieds, der dem Piloten signalisierte, das Triebwerk abzuschalten, rettete Bridges das Leben, der nahezu unverletzt blieb. Auch weil der Unfall von einer Flugdecküberwachungskamera aufgezeichnet wurde, machte er weltweit Schlagzeilen. Sehr viel häufiger jedoch stürzen Jets ab oder gehen Personen über Bord, teilweise aufgrund starker Winde. Unfälle dieser Art geschehen mehrmals jährlich auf den Trägern der Klasse. Als für das gesamte Schiff bedrohlich, können sich Flugzeugabstürze auf das Flugdeck eines Trägers oder in die Heckpartie aufgrund folgender Brände inklusive Feuer im Hangardeck erweisen. Der schlimmste Unfall an Bord einer Nimitz ereignete sich 1981 auf dem Typschiff. Eine EA-6B Prowler verpasste das letzte Fangseil und schlug in neben der Landebahn abgestellte Flugzeuge ein. Ein Feuer brach aus und rund eine halbe Stunde nach dem Absturz ereignete sich eine Sekundärexplosion, vermutlich durch Raketen des Typs IEM-7 Sparrow der abgestellten Flugzeuge. Neben den drei Piloten kamen 5 weitere Männer des Air Wings und 6 der Schiffsbesatzung ums Leben. 48 wurden insgesamt verletzt. Als Grund wurde unter anderem Drogenmissbrauch an Bord genannt, woraufhin die Navy eine Nulltoleranzpolitik in Bezug auf Drogen ausgab. Das Einsatzprofil eines Nimitz-Trägers. Flugzeugträger sind für die Vereinigten Staaten das Mittel der Wahl, um auch weit entfernt des heimischen Kontinents militärische Präsenz zeigen zu können. Somit sind sie entscheidend für die Sicherung amerikanischer Interessen im Ausland. Der ehemalige Verteidigungsminister William Cohen sagte über die Flugzeugträger: "If you don't have that forward deployed presence, you have less of a voice, less of an influence." Zu Deutsch: Wenn man diese vorgeschobene Präsenz nicht hat, hat man auch weniger Gewicht in der Welt, weniger Einfluss. Mit Flugzeugträgern kann die US Navy vor jeder Küste eine Drohkulisse aufbauen, die mit ihrem Wirkungskreis weit in das Zielland hineinreicht, um die Interessen der USA durchzusetzen, ohne auf andere Staaten in der Region angewiesen zu sein, die ihr Territorium für Truppenaufmärsche oder Zwischenlandungen zur Verfügung stellen müssten. Das gilt umso mehr für die nuklear getriebenen Nimitz-Träger, da diese weniger auf Versorgung mit Treibstoff und damit auf Marinebasen angewiesen sind. Sie dienen damit als modernes, global verwendbares Pendant zur Kanonenbootpolitik des 19. Jahrhunderts. Die Drohkulisse wirkt umso stärker, da die Kampfgruppe oft besser ausgerüstet ist als die gesamte Marine kleinerer Staaten und der Air Wing mancher nationaler Luftwaffen überlegen ist. Auch seerechtlich können solche Staaten nichts gegen die Kampfgruppe vor ihrer Küste unternehmen, befindet sie sich doch in internationalen Gewässern. Flugzeugträger werden ausschließlich innerhalb einer Kampfgruppe, genannt Carrier Strike Group, eingesetzt. In dieser fahren als Eskorte ein Mix aus 2 bis 3 Zerstörern der Arleigh-Burke-Klasse, 2 Kreuzer der Ticonderoga-Klasse sowie 2 Atom-U-Boote und ein Trossschiff zur Versorgung des Trägers mit Flugbenzin und der konventionell angetriebenen Begleitschiffe mit Treibstoff. Die Begleitschiffe sichern ihren Träger gegen Angriffe aus der Luft oder zu Wasser und sind außerdem in der Lage, Marschflugkörper für vorbereitende Angriffe abzufeuern, etwa um die feindliche Luftabwehr zu schwächen, bevor die Flugzeuge zu Flächenbombardements aufsteigen. Früh aufgegeben haben die Vereinigten Staaten das Konzept von komplett atomgetriebenen Kampfgruppen, die neben Träger und U-Boot aus 2 bis 3 Atomkreuzern bestanden. Für eine Umsetzung dieses in der Operation Sea Orbit erprobten Konzept fehlte jedoch die notwendige Anzahl von Kreuzern. Solche Gruppen wären für schnelle Verlegungen optimal geeignet gewesen, da sie auch längste Strecken auf voller Kraft hätten laufen können, ohne am Zielort sofort bunkern zu müssen. Die heute eingesetzten Eskorten haben ohne nachzutanken eine Reichweite von unter 5000 Seemeilen, was etwa einer Fahrt von der US-Ostküste ins Mittelmeer entspricht. So, liebe Leute, das war unser Special zur USS Nimitz bzw. zu den Flugzeugträgern dieser Klasse. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, auch wenn es diesmal mal überwiegend um Schiffe ging und weniger um Flugzeuge. Aber ich glaube, als Hintergrundinfo ist das sehr, sehr spannend. In der nächsten Folge, da widmen wir uns wieder einem zivilen Flugzeug. Das wird dann auch wieder eine Bonusfolge. Mal gucken, ob wir mit einer Folge hinkommen, wenn ich ehrlich bin, weil es wird super spannend. Denn wir nehmen uns den Airbus A380 vor. Ein großes Flugzeug, eine große Folge, viel, viel tolle Infos. Das wird dann wahrscheinlich wieder eine Bonusfolge. Falls ihr noch keine Bonusfolgenhörer seid, werdet es doch einfach. Wie das Ganze funktioniert, haben wir euch in einer eigenen Folge zusammengefasst. Okay, das war's für diese Woche. Nächste Woche wieder mehr. Dann wie gesagt zum Airbus A380. Das wird super.
Das war Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Wenn dir der Podcast gefällt, bewerte uns gerne und lass uns ein Abo in deiner Podcast-App da. Vergesse nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keine Folge verpasst.
Roger that. Bravo, close that, you copy.
Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Den Link zum Wikipedia-Artikel findest du in der Folgenbeschreibung. Dies ist eine Produktion von Fightertown Productions, gelesen von mir, Markus Jahn.
Fox 1, Fox 1.